Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyonen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über den gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr im Land, insbesondere im Großraum Seoul. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi fordert zügige Ausführung von Nachtragshaushalt. Mutmaßliche Urananreicherungsanlage im nordkoreanischen Yongbyon anscheinend fertiggestellt. Nordkorea schießt Raketen von Zerstörer Jaehyun ab. Präsident Lee Jae-myung hat die Notwendigkeit unterstrichen, den angesichts des Kriegs im Nahen Osten verabschiedeten Nachtragshaushalt zügig auszuführen. Die Äußerung machte er auf einer Kabinettssitzung am Dienstag. Er warnte, dass die Schwierigkeiten in den globalen Lieferketten für Energie und Rohstoffe für eine Weile fortbestehen und die Ölpreise auf hohem Niveau bleiben würden. Er wies darauf hin, dass bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über die Beendigung des Kriegs im Nahen Osten am Wochenende keine Einigung erzielt werden konnte. Es gebe kaum Platz für Optimismus, weil der Konflikt zwischen beiden Seiten um die Straße von Hormus eskaliere. Der Staatschef forderte außerdem, sich hinsichtlich der strukturellen Schwächen der einheimischen Wirtschaft und Industrie noch stärker um Verbesserungen zu bemühen. Die Erschließung alternativer Lieferketten, die mittel- und langfristige Reform der Industriestruktur und die Verwirklichung einer kunststofffreien Wirtschaft sollten als strategische Schlüsselprojekte mit höchster Priorität des Landes angestrebt werden. Nordkorea hat ein als eine neue Urananreicherungsanlage vermutetes Gebäude in seinem Nuklearkomplex Yongbyon anscheinend fertiggestellt. Das berichtete die auf Nordkorea spezialisierte Website Beyond Parallel der US-Denkfabrik CSIS am Montag. Die Auswertung von Satellitenbildern habe ergeben, dass mit dem Bau des neuen Gebäudes Mitte Dezember 2024 begonnen wurde. Die Außenarbeiten seien Anfang Juni 2025 weitgehend abgeschlossen worden. Ein am 2. April aufgenommenes Satellitenbild zeige, dass die Anlage im Wesentlichen fertiggestellt sei, einschließlich eines mutmaßlichen Notstromaggregats, eines Verwaltungsgebäudes und Fahrzeughallen, hieß es. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat erneut vor Ort beobachtet, wie vom neuen 5000-Tonnen-Zerstörer Jaehyun aus Raketen abgefeuert wurden. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass am Sonntag erneut Raketen im Rahmen eines Tests der Einsatzfähigkeit des Zerstörers Jaehyun der Marine getestet worden seien. Es seien 2 strategische Marschflugkörper und 3 Antischiffraketen abgefeuert worden. Kim sprach von einer entscheidenden Aufgabe für die weitere Stärkung der strategischen und taktischen Fähigkeit des Landes für Angriffe. Dies sei die Grundlage der nuklearen Abschreckung sowie für die Verbesserung der Bereitschaft zur sofortigen Reaktion. US-Präsident Donald Trump hat die koreanischstämmige Politikerin Michelle Park Steel als Botschafterin in Südkorea nominiert. Das Weiße Haus gab am Montag die Nominierung des ehemaligen Mitgliedes des Repräsentantenhauses in seinem Webauftritt bekannt und bat den Senat um eine Zustimmung. Steele stieg mit Unterstützung ihres Mannes Sean Steele, der als Vorsitzender der Republikanischen Partei von Kalifornien tätig war, in die Politik ein. Sie wurde 2-mal in das Repräsentantenhaus gewählt und war seit 2021 4 Jahre lang Abgeordnete. Südkorea verfügt weltweit über die höchste Zahl der Patente pro Einwohner im Bereich Künstliche Intelligenz. Laut dem am Montag veröffentlichten KI-Bericht AI Index Report 2026 des Stanford-Instituts für menschenzentrierte Künstliche Intelligenz verfügt Südkorea mit Stand 2024 über 14,31 erteilte KI-Patente je 100.000 Einwohner. Das Land steht damit weltweit an erster Stelle. Bei der Zahl der KI-Patente ist China mit einem Anteil von 74,24% führend. Dahinter folgen die USA mit 12,06%. Südkorea verzeichnete außerdem ein bemerkenswertes Wachstum bei der Nutzung generativer KI. Die hiesige Nutzungsquote stieg letztes Jahr von 25,9% in der ersten Jahreshälfte um 4,8 Prozentpunkte auf 30,7% in der zweiten. Damit verbuchte Südkorea den stärksten Anstieg unter den 30 in die Untersuchung einbezogenen Gebieten. Die südkoreanische Regierung hat mit dem Iran Informationen zu den in der Straße von Hormuz festsitzenden koreanischen Schiffen geteilt. Wie am Dienstag bekannt wurde, kam es zu einer Weitergabe von Informationen. Dies geschah, während Chong Byung-ha, Sondergesandter des südkoreanischen Außenministers, im Iran mit hochrangigen Beamten über die Sicherheit der koreanischen Schiffe und ihrer Crewmitglieder in der Meerenge beriet. Der Iran hatte bereits erklärt, dass ihm Informationen zu koreanischen Schiffen bereitgestellt werden müssten, damit ihre Durchfahrt besprochen werden könne. Die südkoreanische Regierung hatte sich bisher eher vorsichtig gegenüber bilateralen Gesprächen mit Teheran ausschließlich über die koreanischen Schiffe gezeigt. Sie hatte unterstrichen, dass die Durchfahrt aller Schiffe frei sein sollte. Laut dem Ministerium für Ozean und Fischerei warten insgesamt 26 koreanische Schiffe mit 173 Besatzungsmitgliedern auf eine Passage der Straße von Hormuz. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat anlässlich des Geburtstags des Staatsgründers Kim Il-sung, dem pro-nordkoreanischen Verband von Koreanern in Japan, Chungryon, 2,9 Milliarden Won oder 2 Millionen Dollar für Bildungszwecke und Stipendien überwiesen. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtet am Dienstag, dass Kim Stipendien für die demokratische nationale Erziehung von Kindern von Koreanern in Japan bereitgestellt habe. Kim Jong-un hat seit der Machtübernahme ausnahmslos zum Geburtstag seines Großvaters am 15. April Stipendien für Koreaner in Japan finanziert. Hinter Kims Einsatz für den Austausch mit Kindern von Koreanern in Japan und der Stipendienvergabe wird die Absicht vermutet, Chungryon-Mitglieder der nächsten Generation zur Loyalität gegenüber Nordkorea zu bewegen. Die Nationale Menschenrechtskommission will die Regierung dazu aufrufen, sich für die zügige Überstellung zweier nordkoreanischer Kriegsgefangener aus der Ukraine einzusetzen. In der Angelegenheit sollen insbesondere der Außenminister und der Ministerpräsident aktiv werden. Das beschloss die Menschenrechtskommission am Montag. Die Kommission hatte über eine eventuelle Empfehlung humanitärer Maßnahmen zum Schutz des Lebens sowie der körperlichen und psychischen Gesundheit der nordkoreanischen Kriegsgefangenen in der Ukraine und deren Einreise nach Südkorea beraten. Bereits am 23. März hatte die Kommission die Angelegenheit formell erörtert, damals aber keinen Beschluss gefasst. Seinerzeit war die Meinung vertreten worden, dass zunächst abgewartet werden soll, was das Außenministerium unternimmt. Bei dem gestrigen Treffen berichtete auch die Fernsehproduzentin Kim Jong-mi über ihr Treffen mit den beiden nordkoreanischen Soldaten in der Ukraine im vergangenen Oktober. Sie machte sich dafür stark, dass beide nach Südkorea kommen können. Das koreanische Kulturzentrum in Deutschland eröffnet am Donnerstag in Berlin eine Veranstaltung, um koreanische Comics und Webtoons vorzustellen. Die Veranstaltung finde bis zum 10. Mai statt, teilte das Kulturzentrum am Dienstag mit. Anlass ist, dass Südkorea dieses Jahr das Gastland des internationalen Comic-Festivals Comic Invasion Berlin ist. Auf dem Programm der Veranstaltung des Kulturzentrums stehen Gespräche mit Autoren und die Aufführung einer Dokumentation. Auch wird ein Erlebnisraum zur Verfügung stehen, mit dem ein Manhwa-Bang in Korea nachgestellt wird. Manhwabang bezeichnet einen Raum, in dem man Comics lesen und ausleihen kann. Der Erlebnisraum basiere auf der Tatsache, dass Manhwabang, Koreas eigene Comic-Kultur, dem Land zur Entwicklung zu einer starken Nation im Bereich Webcomics verholfen habe, so das Kulturzentrum. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon begrüße ich Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Ein fast 20 Jahre altes Arbeitsgesetz steht in Südkorea wieder zur Debatte. Präsident Lee Jae-myung hat eine Reform des Befristungsrechts angestoßen, doch ob eine längere Frist das Problem wirklich löst, ist unter Experten und Gewerkschaften umstritten. Näheres dazu hören Sie im ersten Teil der Sendung. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Südkorea gilt als Paradies für den öffentlichen Nahverkehr und die Zahlen bestätigen diesen Ruf. Mit einem Model Split, ein statistischer Wert zur Verkehrsmittelwahl von 37,6%, liegt das Land unter den OECD-Staaten weit vorne und lässt selbst große Industrienationen wie Deutschland oder die USA deutlich hinter sich. Mehr dazu im dritten Teil. Nach etwas Musik geht's gleich weiter. Viel Spaß mit dem Lied No Other, gesungen von Super Junior.
Jump around and go, I'll
Seit fast zwei Jahrzehnten steht ein zentrales Instrument des südkoreanischen Arbeitsrechts in der Kritik. Nun ist die Debatte erneut ins Rollen gekommen. Auslöser ist eine klare Aussage von Präsident Lee Jae-myung, wonach das Gesetz zur befristeten Beschäftigung in der Praxis zu einem Verbot geworden sei. Diese Einschätzung hat die politische Diskussion neu entfacht. Das sogenannte Gesetz zum Schutz befristet und in Teilzeit Beschäftigter wurde 2007 unter Präsident Noh Moo-hyun verabschiedet. Es schreibt vor, dass Arbeitgeber befristet Beschäftigte nach spätestens zwei Jahren in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernehmen müssen. Die Absicht dahinter war gut. Wer lange genug im selben Betrieb arbeitet, soll auch dauerhaft abgesichert sein. Doch in der Praxis verlief die Entwicklung anders. Anstatt die Beschäftigten zu übernehmen, beendeten viele Unternehmen die Verträge kurz vor Ablauf der Zweijahresfrist und stellten stattdessen neue, befristet Beschäftigte ein. Was als Schutzmaßnahme gedacht war, verfestigte sich so als Drehtür. Die Beschäftigten wechseln, die Stellen bleiben befristet. Dieses Muster hat sich in den vergangenen Jahren noch verschärft. Verträge werden inzwischen häufig nur noch über drei oder sechs Monate abgeschlossen, um von vornherein jede Bindung zu vermeiden. Die Zahlen belegen, dass sich an der grundlegenden Situation trotz des Gesetzes kaum etwas verändert hat. Laut einer Erhebung des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit aus dem Jahr 2024 machen befristet Beschäftigte weiterhin 11,8% aller Arbeitnehmer aus. Zum Vergleich, zu Beginn der Erhebung im Jahr 2010 lag der Anteil bei 10,4%, er hat sich also kaum verändert. Die Quote der Übernahmen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis lag zuletzt bei lediglich 8,6%. Eine Studie des Koreanischen Instituts für Arbeit aus dem Jahr 2023 zeigt zudem, dass der Anteil der befristet Beschäftigten, die nach zwei Jahren eine feste Stelle antraten, von 27,9% im Jahr 2009 auf 14,9% im Jahr 2018 sank. Bis 2020 erholte er sich nur leicht auf 19,4%. Ökonomen sprechen in diesem Zusammenhang von einem klassischen Cobra-Effekt. Damit sind Fälle gemeint, in denen eine gut gemeinte Regelung das genaue Gegenteil des Gewünschten bewirkt. So führte der Schutz vor dauerhafter Befristung nicht zu mehr Übernahmen, sondern zu häufigeren Entlassungen. Frühere Regierungen haben bereits versucht, das Gesetz zu reformieren. Unter Präsident Lee Myung-bak sollte die Höchstdauer von 2 auf 4 Jahre verlängert werden und unter Präsidenten Park Geun-hye war eine Verlängerung auf 4 Jahre zumindest für Beschäftigte ab 35 Jahren geplant. Beide Vorhaben scheiterten jedoch am Widerstand der Gewerkschaften. Auch diesmal regt sich Widerstand auf der Arbeitnehmerseite. Sowohl der Dachverband KZTU als auch der FKTU lehnen eine schlichte Verlängerung der Befristungsdauer ab und bezeichnen diese als keine grundlegende Lösung. Der KZTU fordert, befristete Beschäftigung auf tatsächlich zeitlich begrenzte Aufgaben zu beschränken und bei dauerhaften Tätigkeiten grundsätzlich Festanstellungen vorzuschreiben. Der FKTU plädiert hingegen dafür, die Nutzung befristeter Verträge an strenge Voraussetzungen zu knüpfen und die Kosten für Unternehmen bei der Beschäftigung von Zeitarbeitskräften zu erhöhen, um Missbrauch zu bremsen. Unter Arbeitsrechtlern und Ökonomen zeichnet sich indes ein differenziertes Bild ab. Einige befürworten eine Verlängerung der Frist, sofern diese mit stärkeren Antidiskriminierungsregeln und einem verbesserten Rechtsschutz für Betroffene einhergeht. Andere sprechen sich für einen grundlegend anderen Ansatz aus. Anstatt Obergrenzen für die Beschäftigungsdauer festzulegen, solle der Gesetzgeber regeln, in welchen Fällen befristete Verträge überhaupt zulässig sind. Denkbar wäre zudem ein Aufschlag auf das Gehalt befristet Beschäftigter als Ausgleich für die fehlende Jobsicherheit. Konkrete Reformvorschläge werden bis Juni erwartet. Das Koreanische Institut für Arbeit führt derzeit eine umfassende Studie zur tatsächlichen Nutzung befristeter Beschäftigung durch. Dabei werden unter anderem die Beschäftigungssituation in verschiedenen Branchen, Ausnahmeregelungen für ältere Arbeitnehmer ab 55 Jahren sowie die Bereitschaft von Unternehmen und Beschäftigten zu einer Gesetzesänderung untersucht. Auf dieser Grundlage sollen dann die Konturen einer Reform sichtbar werden. Hören Sie nun die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi hat auf dem LDP-Parteitag in Tokio erklärt, die Zeit für eine Verfassungsreform sei gekommen. Sie strebt an, noch vor dem nächsten Parteitag im kommenden Jahr einen Reformvorschlag ins Parlament einzubringen. Die LDP verabschiedete auf dem Parteitag ihren Aktionsplan für 2026, in dem die Verfassungsreform als lebenswichtig bezeichnet wird.
Im Mittelpunkt steht die sogenannte Friedensverfassung, genauer gesagt Artikel 9, der Japan dauerhaft den Krieg und den Besitz von Streitkräften verbietet. Deshalb haben die Selbstverteidigungsstreitkräfte, die Japan de facto als Militär unterhält, bislang keine verfassungsrechtliche Grundlage. Takaichi und die LDP wollen die Selbstverteidigungsstreitkräfte ausdrücklich in der Verfassung verankern, ein Schritt, den Kritiker nicht als bloße Formalität betrachten.
Denn würden die Selbstverteidigungsstreitkräfte offiziell in der Verfassung anerkannt, würde das bestehende Verbot des Besitzes von Streitkräften faktisch ausgehöhlt. Japan würde damit rechtlich zu einem sogenannten normalen Staat, einem Land, das Krieg führen und militärische Gewalt einsetzen darf. Beobachter sehen darin das langjährige Ziel der konservativen Rechten, die Nachkriegsordnung zu überwinden und volle militärische Souveränität zurückzugewinnen.
Takaichi gilt als politische Erbin des verstorbenen Ex-Premiers Shinzo Abe, der ebenfalls eine Verfassungsreform angestrebt hatte. Neben der Verfassungsfrage sprach sie auf dem Parteitag auch über eine Reform des Kaiserhaushaltsgesetzes. Sie plädierte dafür, die Adoption von Männern aus früheren Kaiserhausnebenzweigen zu ermöglichen, um die männliche Thronfolge zu sichern.
Der Weg zur Verfassungsänderung ist jedoch mit hohen Hürden verbunden. So kann eine Reformvorlage nur eingebracht werden, wenn jeweils 2/3 der Abgeordneten in beiden Parlamentskammern zustimmen. Im Unterhaus hat die LDP nach ihrem deutlichen Wahlsieg im Februar die nötige Schwelle von 310 Sitzen mit 316 Sitzen überschritten. Im Oberhaus hingegen reichen die Sitze der Regierungskoalition und befreundeter Oppositionsparteien zusammen nicht einmal für eine einfache Mehrheit.
Somit gilt eine alleinige Einbringung des Reformvorschlags vor den Oberhauswahlen im Sommer 2028 als kaum realistisch. Um ihr erklärtes Ziel, eine Vorlage noch im kommenden Jahr zu erreichen, ist Takaichi auf die Unterstützung reformbereiter Oppositionskräfte angewiesen. Ohne diese Unterstützung bleibt Takaichis Zeitplan kaum mehr als ein politisches Signal.
Kürzlich sorgte eine Spielefirma in der nordchinesischen Provinz Shandong für Aufsehen. Sie ersetzte einen ausgeschiedenen Mitarbeiter durch einen sogenannten KI-Mitarbeiter, der auf dessen Daten basiert. Dies berichtete die South China Morning Post am 12. April. Der KI-Mitarbeiter übernimmt grundlegende Aufgaben wie die Beantwortung von Anfragen, die Terminverwaltung sowie die Erstellung von Präsentationen und Tabellen.
Das Profil wurde mit ausdrücklicher Zustimmung des ehemaligen Angestellten erstellt, auf Grundlage der Dokumente, die er während seiner Beschäftigungszeit bearbeitet hatte. Ein Kollege namens Xiaoyu fasst es so zusammen. Noch gestern hätten alle gemeinsam Witze gemacht, heute sei er eine KI. Das Unternehmen bezeichnet den Versuch als gewagtes Experiment und plant, langfristig humanoide Roboter für Empfangs- und Verwaltungsaufgaben einzusetzen.
In den chinesischen sozialen Medien löste der Bericht heftige Reaktionen aus. Viele Nutzer bezweifelten, ob der ehemalige Mitarbeiter wirklich freiwillig zugestimmt habe. Andere forderten dauerhafte Lizenzgebühren für die Nutzung seiner Daten. Ein Nutzer kommentierte, die Menschheit habe damit einen großen Schritt in Richtung ihres eigenen Untergangs gemacht.
Auch rechtliche Bedenken wurden laut. Fu Jian von der Anwaltskanzlei Henan Jiein wies darauf hin, dass Chatverläufe, berufliche E-Mails und persönliche Arbeitsgewohnheiten nach chinesischem Recht als personenbezogene Daten gelten. Bestimmte private Kommunikation könne sogar als sensible personenbezogene Daten eingestuft werden.
Während der weltweite Alkoholkonsum insgesamt zurückgeht, wächst Vietnams Weinmarkt. Laut dem Marktforschungsunternehmen IMARC wird der Weinmarkt des Landes bis 2033 ein Volumen von rund 2,8 Milliarden Dollar erreichen, mehr als 11-mal so viel wie 2022. Der Weinkonsum soll von 10,4 Millionen Litern im Jahr 2024 auf 13,7 Millionen Liter im Jahr 2027 steigen.
Haupttreiber dieser Entwicklung ist die expandierende Mittelschicht. 2023 zählte Vietnam rund 13 Millionen Menschen zur Mittelschicht, was 13% der Bevölkerung entspricht. In diesem Jahr soll dieser Anteil bereits auf 26% gestiegen sein und die OECD erwartet, dass bis 2035 mehr als die Hälfte der vietnamesischen Bevölkerung zur Mittelschicht gehören wird. Mit steigendem Einkommen verlagert sich der Konsum hin zu höherwertigen Produkten wie Wein, was auch durch die Erholung des Tourismus begünstigt wird. Dieser belebt Restaurants und Hotels in Ho Chi Minh Stadt und Hanoi.
Auch die Konsumentenstruktur verändert sich. Während Wein lange als Getränk für Wohlhabende und Ausländer galt, trinken ihn heute zunehmend jüngere Vietnamesen. Jedes Jahr erreichen rund 1 Million Menschen das gesetzliche Mindestalter für Alkohol. Laut Vietnam News wächst vor allem die Gruppe der 35- bis 45-jährigen Berufstätigen, die Wein kaufen. Wein wird zudem häufig als Geschenk zu Feiertagen und besonderen Anlässen gereicht, was die Nachfrage zusätzlich stützt.
Zwar dominieren mit 88% noch günstige Produkte den Markt, doch der Appetit auf hochwertige Importweine wächst. Rund 75% des Weins wird importiert, allen voran aus Chile mit einem Anteil von 25%, gefolgt von Frankreich mit 19% und Australien mit 13%. Mit dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Vietnam werden europäische Weine ab 2027 schrittweise günstiger, da die derzeit noch bei 50% liegenden Importzölle stufenweise gesenkt werden sollen.
Das war's wieder mit Asien kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Wer einmal im Ausland gelebt hat und nach Südkorea zurückgekehrt ist, schwärmt oft davon, dass Südkorea ein Paradies für den öffentlichen Nahverkehr sei. Doch was steckt dahinter? Das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr hat für das Jahr 2023 einen Modalsplit von 37,6% ermittelt, also den Anteil öffentlicher Verkehrsmittel am gesamten Personenverkehr zu Lande im Vergleich zu PKW und Taxis. Im Jahr 2019 hatte dieser Anteil sogar 43% erreicht. Das Ministerium führt diesen Anstieg auf den Ausbau des Streckennetzes sowie auf Verbesserungen wie beispielsweise Busspuren auf Mittelstreifen und die Einführung von Verbundtarifen zurück. Die Corona-Pandemie brachte jedoch einen deutlichen Einbruch. In den Jahren 2020 und 2021 sank der Anteil auf 31,2% bzw. 28,6%, da viele Menschen auf das eigene Auto umgestiegen waren. Seit 2022 steigt der Wert wieder. Im internationalen Vergleich steht Südkorea außergewöhnlich gut da. Unter den 14 OECD-Mitgliedstaaten, für die vergleichbare Daten vorliegen, ist Korea mit 37,6% das einzige Land, das die 30%-Marke überschreitet. Die Türkei folgt mit 25,9%, Ungarn mit 24,5%, danach Schweden mit 18,2%, Polen mit 17,9% und Finnland mit 17%. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien liegen jeweils bei rund 16%. Schlusslicht ist Australien mit 9,8%. Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Statista aus dem Jahr 2022 bestätigt dieses Bild. In den USA nutzen 75% der Menschen das eigene Auto für den Weg zur Arbeit oder Schule, während 12% öffentliche Verkehrsmittel nehmen. In China sind es 64% gegenüber 21%, in Großbritannien 62% gegenüber 24%. In Südkorea hingegen gaben nur 53% an, mit dem Auto zu fahren, während 40% öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ein deutlicher Unterschied. Auch im Alltag zeigen sich die Stärken des Systems. Laut dem Jahresbericht 2024 der koreanischen Behörde für Verkehrssicherheit fahren werktags rund 10,59 Millionen Menschen mit dem Bus oder der U-Bahn. Pro Person werden dabei im Schnitt 2.819 Won pro Werktag ausgegeben, was etwa 2 Euro entspricht. In Seoul zahlt man für eine Busfahrt im Grundtarif 1.500 Won und für die U-Bahn 1.550 Won. Bei Umstiegen wird ein Rabatt gewährt. Zum Vergleich, eine einfache Bus- oder U-Bahnfahrt kostet in New York 3 Dollar, also rund 3 Euro, was das Doppelte. Der Fußweg zur nächsten Haltestelle beträgt im Durchschnitt gut 8 Minuten. 83% der Menschen legen diesen Weg zu Fuß zurück, 2/3 steigen mindestens einmal um. Die Gesamtzufriedenheit liegt bei 4,89 von 7 Punkten, was umgerechnet etwa 70 von 100 Punkten entspricht. Regional gibt es jedoch deutliche Unterschiede. Die höchsten Zufriedenheitswerte erzielen Daejeon und Seoul. Am unzufriedensten sind die Bewohner der Provinzen Nord-Gyeongsa und Nord-Chungcheong. Außerhalb der Ballungsräume sind die Taktzeiten länger und das Liniennetz ist in vielen Regionen lückenhafter. Darüber hinaus sind Rush-Hour-Überfüllung und die Barrierefreiheit für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen Punkte, die noch verbesserungswürdig sind. Ein weiteres Thema betrifft ausländische Touristen, die zunehmend individuell reisen und dabei auch Regionen abseits von Seoul erkunden. 41% von ihnen nannten den südkoreanischen Nahverkehr als wichtigen Faktor für ihre Reiseentscheidung. Doch es gibt Hürden. So können ausländische Touristen seit Oktober 2024 Fernbusse online nicht mehr mit im Ausland ausgestellten Kreditkarten buchen, da es zuvor eine Welle betrügerischer Transaktionen gab. Außerhalb von Jeju ist auch das direkte Einsteigen in Bus oder U-Bahn mit ausländischer Karte nicht möglich. Stattdessen müssen Besucher separate T-Money-Karten erwerben. Dabei war Südkorea das erste Land der Welt, das die Zahlung mit Kreditkarte im Nahverkehr eingeführt hat. Bereits 1997 brachte die damalige Kungmin-Card, heute KB-Kungmin-Card, die sogenannte PES-Karte auf den Markt. Es handelte sich um eine Karte mit berührungsloser RF-Funktion, also Funkfrequenztechnologie, die nur an ein Lesegerät gehalten werden musste. Dieses koreanische Bezahlsystem heißt Pay-On und ist bis heute der Standard im heimischen Nahverkehr. Ausländische Karten verwenden jedoch das international verbreitete EMV-System und damit beginnt das Problem. EMV steht für Europay, Mastercard und Visa, die drei Unternehmen, die diesen Standard gemeinsam entwickelt haben. Da das koreanische System auf eigenen technischen Spezifikationen basiert, sind ausländische EMV-Karten schlicht nicht kompatibel. In vielen anderen Ländern hat sich inzwischen das sogenannte Open-Loop-System durchgesetzt. Fahrgäste zahlen direkt mit ihrer eigenen EMV-Karte, ganz ohne Extrakarte. London führte dieses System 2012 für Busse und 2014 für die U-Bahn ein, New York folgte 2019, ebenso Singapur, Hongkong und die Niederlande. In Japan wurde das System zunächst in Fukuoka und Osaka eingeführt, seit Anfang dieses Jahres ist es auch im Großraum Tokio verfügbar. In Korea beschränkt sich Open Loop bislang auf einen Pilotversuch auf Jeju, wo Reisende seit August 2025 mit ihrer Visa-Karte bezahlen können. Das Ministerium prüft derzeit die Einführung eines offenen Zahlungssystems. Seoul plant, bis 2030 auf Open Loop umzustellen. Der Parlamentsabgeordnete Sun Myung-soo bringt es auf den Punkt. Im vergangenen Jahr besuchten fast 19 Millionen ausländische Touristen Südkorea. Um als modernes Reiseziel wahrgenommen zu werden, müsse man auch beim Bezahlen im Nahverkehr international anschlussfähig sein. Ein erster kleiner Schritt ist bereits getan. Seit März dieses Jahres können Besucher in Seoul das Klimaticket sowie Tages- und Kurzstreckentickets mit ausländischen Karten kaufen und aufladen. 괜찮아, 너무 근사리 않아도. Mit dem mit Love Song gesungen von Rollercoaster beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Donnerstag. 괜찮아, 너의 입술은 맴도는 말 오늘 많은 다 얘기해봐 지금이야 내 마음이 변하기 전에 어쩌면 우리 한 번이라도 망설여 처음 너를 발견하던 순간 그 순간 놓쳤다면 뚝뚝하던 네 얼굴에 숨겨져 있던 내가 제일 좋아하는 표정 그걸 놓쳤다면 너만 보면
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottche. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Anhamyeon ande. Anhamyeon ande heißt auf Deutsch wörtlich so viel wie könntest du das nicht lassen oder könnte ich das nicht lassen. Tatsächlich entspricht es aber dem Deutschen muss das wirklich sein oder muss ich das wirklich machen? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ko Dong-man hat mit Kampfsport angefangen und soll gegen seinen Erzfeind Kim Tak-soo kämpfen. Choi-era macht sich Sorgen und versucht, Tung-man davon abzuhalten. Doch Tung-man erklärt dir, warum dieser Kampf so wichtig ist.
"네가 김탁수한테 맞을 생각만 하면 막 속이 다 울렁거린다고. 진짜 좀 안 하면 안 돼? 그냥 걔 잊고도 잘 살았잖아. 아 김탁수랑은 다시 붙지 말라고.
나 하루도 잊은 적 없는데?
An einer Stelle sagt Era hier, anhamyeon ande? Muss das wirklich sein?
안 하면 안 돼?
안 하면 안 돼?
안 하면 안 돼?
Mit anhamyeon ande kann man zum einen versuchen, sein Gegenüber von etwas abzuhalten. 노래 좀 안하면 안 돼? 미안해, 방해됐구나. Musst du die ganze Zeit singen? Es tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Hier noch ein Beispiel. 매번 성질 부리는 거 안하면 안 돼? 어, 노력할게. Musst du dich immer so aufregen? Okay, ich versuche es nicht zu machen. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게. 매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
Zum anderen kann man damit auch um Erlaubnis oder Zustimmung bitten, wenn man etwas nicht machen möchte. 오늘 약은 해야 해? 안 하면 안 돼? 오늘 약속이 있어. Wir müssen heute Überstunden machen. Muss das wirklich sein? Ich bin verabredet. Hier noch ein Beispiel. 우리 오늘 운동하러 가자. 안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해. Lass heute zum Sport gehen. Muss das sein? Ich bin zu müde. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해. 우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie Anhamyeon ande einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Im Monat Mai beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit traditionellen koreanischen Märchen. Heute mit der Geschichte von den Geschwistern, die zu Sonne und Mond wurden. Vor langer, langer Zeit lebten eine Mutter und ihre drei Kinder tief in den Bergen. Die Familie war sehr arm. Die Mutter arbeitete verschiedentlich für die Dorfbewohner und bekam dafür manchmal Essen und Kleidung. Doch sie liebte ihre Kinder und die drei Geschwister waren freundlich und fröhlich. Sie waren eine glückliche Familie. Eines Tages gab es ein großes Fest im Hause eines reichen Mannes. Die Mutter ging hinüber, um beim Kochen zu helfen, und machte sich mit einer Tasche voll köstlicher Reiskuchen wieder auf den Heimweg. Die Sonne wollte schon untergehen, da hörte man von weitem das Brüllen eines Tigers. Die Mutter bekam Angst und lief schneller. Doch kaum hatte sie den ersten Hügel überquert, sah sie sich einem riesigen wilden Tiger gegenüber. Der knurrte,
»Ich werde dich nicht töten, wenn du mir einen dieser Reiskuchen gibst.«
»Nun gut, ich werde dir einen Reiskuchen geben, wenn du mich gehen lässt. Meine Kinder warten auf mich. Hier ist der Reiskuchen, nun lass mich gehen.« Sie gab ihm, was er wollte, und eilte weiter. Sobald der Tiger den Reiskuchen verzehrt hatte, holte er die Mutter schnell ein und verlangte erneut einen Reiskuchen. Sie hatte keine andere Wahl, als ihm einen weiteren Reiskuchen zuzuwerfen, bevor sie weiterging. Doch wieder folgte er ihr und verlangte nach mehr. Schließlich gab die Mutter dem Tiger alle Reiskuchen, die sie doch den Kindern hatte geben wollen, und eilte weiter nach Hause. Sie wollte gerade den nächsten Hügel überqueren, da tauchte der Tiger wieder auf. Oh Schreck, ich habe keine Reiskuchen mehr für dich. Ich habe dir alles gegeben, was ich hatte. Meine Kinder warten auf mich. Bitte lass mich gehen, flehte sie. Da, du kannst meine Jacke haben. Nun lass mich gehen. Bitte lass mich zu meinen Kindern gehen. Oh, Schreck. Ich habe dir nichts mehr zu geben. Ich habe dir Reiskuchen gegeben und ich habe dir meine Jacke gegeben. Meine Kinder warten auf mich. Bitte lass mich gehen. Da, so nimm meinen Rock. Nun lass mich gehen, um meiner Kinder willen. Nachdem sie dem Tiger alles gegeben hatte, was sie besaß, lief sie nun so rasch sie konnte, in Sorge um ihre Kinder, die den ganzen Tag allein zu Hause hatten warten müssen. Sie wollte gerade den nächsten Hügel überqueren. Oh, hast du mich erschreckt. Ich habe dir nichts mehr zu geben. Bitte lass mich zu meinen Kindern gehen. Sie hatte nichts mehr, das sie hätte hergeben können, und so ließ sie den Tiger ihre Arme fressen. Aber der Tiger tauchte wieder auf. Nun fraß er auch noch ihre Beine. Sie konnte nicht mehr laufen, doch ihre Sorge um die Kinder war so groß, dass sie kriechend nach Hause gelangen wollte. Habe dir nichts mehr zu geben, nichts. Meine Kinder warten auf mich, bitte lass mich. Doch der Tiger kannte kein Erbarmen und verschlang sie schließlich ganz. Dann zog er ihre Jacke und ihren Rock an und ging zum Haus, wo die drei Kinder warteten.
Guten Tag, Kinder. Eure Mutter ist wieder da. Kinder, worauf wartet ihr? Öffnet mir die Tür, rief der Tiger.
Mutter ist wieder da. Lass uns die Tür öffnen, sagte die Schwester. Warte, Mutter hat gesagt, wir sollen die Tür nicht öffnen, ohne zu sehen, wer es ist. Und diese Stimme klingt seltsam. Schauen wir zuerst durch das Guckloch. Oh, die Kleidung sieht aus wie die unserer Mutter, aber... Die Person sieht nicht aus wie sie. Sie ist größer und dicker, sagte der Bruder.
Kinder, warum öffnet ihr nicht die Tür? Ich habe leckere Reiskuchen mitgebracht, lockte der Tiger.
Reiskuchen? Mutter hat uns Reiskuchen mitgebracht, rief die Schwester. Warte, Mutter, kannst du mir deine Hände zeigen? Sagte der Bruder.
Warum um alles in der Welt willst du meine Hände sehen? Nun, wie ihr wollt, hier sind sie.
Warum sind deine Hände so rau? Und Mutters Hände sind klein und weich. Warum sind deine Hände so groß?
Nun, das liegt daran, dass ich heute den ganzen Tag gearbeitet habe.
Und was ist mit deiner Stimme? Sie klingt so heiser.
Meine Stimme? Nun, sie klingt so, weil ich den ganzen Weg durch die Kälte gelaufen bin. Also öffnet schnell die Tür, sonst erkälte ich mich.
»Es ist wirklich unsere Mutter. Lass uns die Tür öffnen«, rief die Schwester. Nachdem er den Raum betreten hatte, nahm der Tiger das kleine Baby und sagte, dass er es füttern wolle. Dann schloss er die Tür ab, um zu verhindern, dass Bruder und Schwester entkämen. Der Tiger ging in die Küche und während er im Ofen ein Feuer machte, fraß er das Baby auf. »Was ist das für ein Geräusch?« fragte der Bruder. »Mutter isst wohl gerade etwas. Mutter, was isst du?« fragte die Schwester.
»Ich habe geröstete Bohnen von dem Fest mitgenommen. Die esse ich.«
»Mutter, wir wollen auch geröstete Bohnen.« In aller Eile legte der Tiger einige Babyknochen auf den Boden. Aber die Kinder schnappten nach Luft, als sie die winzigen Knochen sahen. »Das sieht aus wie menschliche Knochen. Sollten sie unserem armen kleinen Brüderchen gehören?« »Still, das ist nicht unsere Mutter. Es muss ein Tiger sein. Er wird uns beide töten, wenn wir nichts tun. Lass uns von hier verschwinden.« »Die Tür ist verschlossen. Was sollen wir tun?« rief die Schwester. »Warte, ich habe eine Idee.« »Mutter, wir müssen hinaus zur Toilette«, rief der Bruder. Der Tiger sagte ihnen, sie sollten einfach im Zimmer auf den Boden machen. Aber die Kinder sagten, dass es zu sehr stinken würde und überzeugten den Tiger schließlich, sie hinauszulassen. Sie gaben vor, zum Nebengebäude zu gehen, bogen aber in der Nähe des Brunnens ab und kletterten auf eine alte Kiefer. Dort hockten sie sich auf einen Ast. Nachdem er im Ofen Feuer gemacht hatte, kam der Tiger aus der Küche und wartete darauf, dass die Geschwister zurückkämen. Doch als niemand kam, ging er hinaus, um nach ihnen zu suchen.
»Wo sind sie? Oh, sie müssen weggelaufen sein. Nun, weit können sie nicht sein. Ich werde sie finden und auffressen.« »Wo in aller Welt sind sie?«
Der Tiger durchsuchte jede Ecke des Hauses, doch er konnte sie nicht finden. Dann sah er in den Brunnen, um zu sehen, ob sich die Kinder darin versteckten.
»Da sind sie!«
Was der Tiger sah, war das Spiegelbild der Kinder im Brunnenwasser, aber er glaubte, dass die Kinder wirklich dort im Wasser seien.
»Kinder, was macht ihr da? Kommt heraus!«
rief er. Dann dachte er,
»wieso bewegen sie sich nicht? Vielleicht sollte ich hineingehen und sie selbst herausholen.« »Der Brunnen ist so tief. Ich wage nicht, dort hineinzugehen. Was soll ich jetzt tun? Ich sollte versuchen, sie davon zu überzeugen, von alleine herauszukommen. Kinder, es ist Zeit, herauszukommen. Wollt ihr nicht die Reiskuchen probieren, die ich mitgebracht habe? So kommt schon.« »Hören Sie mich nicht? Warum tun Sie so, als hörten Sie mich nicht? Ich werde Sie herausfischen, aber womit? Kinder, ich werde euch helfen. Soll ich eine Stange oder einen Eimer holen?«
»Na sowas. Er denkt, dass wir im Wasser sind. Ist das lustig. Der Tiger ist so dumm,« kicherte die Schwester.
»Still, er könnte uns hören,«
zischte der Bruder. Aber es war zu spät. Der Tiger drehte sich um und entdeckte die Kinder, die sich im Baum versteckten.
»Was ist das? Ihr seid ja da oben im Baum. Kinder, kommt herunter. Dort oben ist es gefährlich.«
Natürlich wollten die Kinder nicht vom Baum herunterkommen, denn das wäre ihr sicherer Tod gewesen. So beschloss der Tiger, selbst hinaufzusteigen. Doch so sehr er sich auch mühte, er rutschte immer wieder ab.
»Kinder, wie um alles in der Welt seid ihr bloß so hochgestiegen?«
»Wir haben uns etwas Sesamöl von unserem Nachbarn geliehen und es auf den Stamm aufgetragen,« sagte der Bruder. Der Tiger holte Sesamöl, rieb es auf den Stamm und versuchte hinaufzuklettern.
»Nein, jetzt scheint es mir noch rutschiger zu sein als vorher. Wie seid ihr da bloß hinaufgekommen?«
»Wir haben uns Perilla-Samenöl von unserem Nachbarn geliehen und es auf den Baum aufgetragen,« rief der Bruder. Der Tiger holte Perilla-Samenöl.
»Oh nein, das hilft auch nichts. Kinder, ihr sollt einen Erwachsenen nicht anlügen. Jetzt seid ehrlich und sagt mir, wie ihr auf den Baum geklettert seid.«
»Oh, wie lustig. Wir haben uns eine Axt von unserem Nachbarn geliehen und damit Kerben in den Stamm gehackt. Wie dumm bist du, dass du nicht darauf gekommen bist,« rief die Schwester. Der Tiger holte eine Axt, schlug Kerben in den Baum und stieg hinauf. »Oh nein, was machen wir jetzt? Der Tiger wird uns töten,« rief die Schwester. »Keine Sorge, wir klettern einfach höher. Halt meine Hand fest und folge mir,« sagte der Bruder. Der Tiger kam näher und näher, aber die Geschwister kletterten höher und höher bis in die Spitze des Baumes. Nun konnten sie nirgendwo mehr hin. »Lieber Himmel, bitte rette uns, sonst frisst uns der Tiger,« rief die Schwester. »Lieber Himmel, Wenn du unser Leben retten willst, so schicke uns ein neues Seil. Wenn du uns töten willst, so schicke uns ein altes Seil, sagte der Bruder. Da kommt ein Seil. Welches ist es? Ein neues oder ein altes?
Gleich hab ich euch.
Rasch, lass uns dieses Seil in die Hand nehmen und hinaufklettern. Es ist ein neues Seil. Der Himmel hat uns ein neues Seil geschickt, um uns zu retten.
Verflucht! Die Kinder entkommen! Ich werde ihnen in den Himmel folgen müssen, um sie zu fressen. Lieber Himmel, ich muss sie fressen, um zu überleben. Wenn du willst, dass ich ihnen folge, gib mir ein neues Seil. Wenn du es nicht willst, so schick mir ein altes Seil. Oh, da kommt ja schon ein Seil.
Das Seil für den Tiger war ein altes, morsches Seil. Er stürzte auf ein Feld, auf dem noch die Stiele der geernteten Sorghumhirse standen. Von den scharfen Stielen durchbohrt, verblutete er. Die Sorghumhirse hat rote Flecken am Stiel und man sagt, diese stammten von dem vergossenen Tigerblut. Ihr fragt nun vielleicht, was mit dem Bruder und der Schwester geschehen ist, die das starke Seil hinaufgeklettert sind, um in den Himmel zu gelangen. Nun, der Himmel befahl, der Bruder solle die Sonne und die Schwester der Mond werden. Aber die Schwester sagte, sie habe Angst vor der Nacht. So tauschte sie den Platz mit ihrem Bruder und wurde zur Sonne. Es heißt, die Schwester, die sich ihrer Dummheit schämte, die ihr fast das Leben kostete, leuchte nun so hell, damit die Menschen ihr nicht ins Gesicht sehen können. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.